Herzlich willkommen in der Urania Berlin, meine Damen und Herren. Zu Gast ist heute Charlotte Wiedemann und sie hat einen Audio-Essay mitgebracht zum Thema Shoah, Kolonialismus und weiße Erinnerungskultur. Eine zeitgemäße Erinnerungskultur im Zeichen zunehmender Globalisierung. Das bedeutet vor allem, so fordert Charlotte Wiedemann, wir brauchen eine neue Ethik des Respekts. Sie fordert aber nicht nur diese notwendige neue Ethik, sondern sie zeigt auch den Weg dazu. Ohne die Shoah zu verharmlosen, müssen wir uns der Million Toten der deutschen Kolonialpolitik stellen. Und das nicht nur, weil die Nachkommen der Überlebenden kolonialpolitischer Verbrechen heute in den Schlauchbooten sitzen, die Europa ansteuern. Charlotte Wiedemann stellt die schon lange obsolete Frage: Warum sollte es nicht möglich sein, die besondere deutsche Verpflichtung gegenüber dem Andenken der Shoah zu bewahren und uns zugleich einer kosmopolitischen Welterinnerungskultur zu öffnen? Der aktuelle Grund dafür liegt auf der Hand. Die Globalisierung erfordert ein neues historisches Denken. Und das heißt, es darf keine nur weiße Geschichtsbetrachtung mehr dominieren. Charlotte Wiedemann spricht von einer notwendigen multiperspektivischen Erinnerungskultur. Und die Denkmuster im nationalen Rahmen verändern sich. Auch das Deutschsein wird sich zukünftig anders definieren müssen. Ich freue mich jetzt auf Charlotte Wiedemann. Sie ist Journalistin und Autorin von Auslandsreportagen, Essays und Büchern. Und dafür recherchierte sie in über 30 Ländern Asiens und Afrikas, vor allem der islamischen Welt. Sie publizierte unter anderem in Geo, in der Zeit, in der Neuen Zürcher Zeitung und in Le Monde Diplomatique. 2017 erhielt Charlotte Wiedemann den Spezialpreis der Otto-Brenner-Stiftung für ihr Lebenswerk. Und seit 2020 ist sie Mitglied im Beirat des Leibniz-Zentrums Moderner Orient. Sie hören jetzt Charlotte Wiedemann.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Als ich vor dem Schädel stand, es war ein Totenschädel aus Namibia, von frischen weißen Lilien umrahmt für eine würdige Heimreise, sah ich die Nummer. Der Schädel hatte eine Inventarnummer auf der Stirn, eine bläuliche Ziffernfolge, Zeichen der Ordnung auf den Regalen des deutschen Kolonialismus. Ich muss nicht erklären, wie mich eine Nummer auf einem Menschen berührt. Es war in einer Kirche, dort lag der Schädel unter Glas für eine offizielle Zeremonie der Rückgabe. Als ich die 20 Schritte bis zum Glaskasten ging, hatte ich mich innerlich gewappnet und doch traf mich die Nummer ungeschützt. Assoziationen fluteten mein Gefühl. Ich war eigentlich an den Glaskasten getreten, um den Toten Respekt zu erweisen, ein Impuls aus der puren Verlegenheit heraus, irgendetwas tun zu wollen in einer Kirche, in die ich sonst nicht gehe. Nun war es für mich selbst gut, diese 20 Schritte getan zu haben. Die Nummer auf dem Schädel, dieses Zeichen extremer Entpersonalisierung, machte mir den Genozid in Namibia persönlich, verband ihn mit etwas, was mir näher war. Der Mensch, der mich aus dem Glaskasten ansah, wurde bereits des Namens beraubt, als man damals an Ort und Stelle sein Gesicht zerstörte, das Fleisch vom Knochen schabte. Dass womöglich eine Verwandte des Toten zu dieser Arbeit gezwungen wurde, wie Dokumente nahelegen, vermochte ich nicht zu Ende zu denken. Ich habe die Begegnung mit dem Schädel an den Anfang meines jüngsten Buches gestellt. Es heißt Der lange Abschied von der weißen Dominanz. In Momenten wie jenem in der Kirche gibt es ein verdichtetes Verstehen. Und davon erzähle ich in diesem Buch, in vielen Versatzstücken, Miniaturen. Es sind Momente, die uns die Chance geben, uns selbst und unsere Geschichte neu zu betrachten und uns, soweit möglich, schrittweise von dem zu befreien, was uns geprägt hat. Und mit uns meine ich die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, salopp gesagt, meine Leute. Wir sind Teil der weißen Minderheit auf dieser Erde, die so lange über ihre Verhältnisse gelebt hat. Wir sind Europäer und Europäerinnen, deren Bewusstsein, ob wir es wollen oder nicht, die Spuren von 500 Jahren Expansion, Rassismus und Kolonialismus trägt. Für mich war die Begegnung mit den Schädeln ein Schlüssel zu einem intuitiven Verständnis, was die koloniale und die nationalsozialistische Entmenschlichung verbindet. Doch verbergen sich dahinter, jenseits des individuellen und intuitiven Zugangs, schwierige Fragen. Können wir die Shoah zu kolonialen Verbrechen in eine Beziehung setzen, ohne den Judenmord zu verharmlosen? Und ist es möglich, aus der Betrachtung dieser beiden Vergangenheiten heraus eine neue Ethik zu entwickeln? Große Fragen. Und ich möchte Sie einladen, mich bei meinen Reflexionen darüber zu begleiten. Weil es hier öfters darum gehen wird, aus welcher Perspektive man auf ein Geschehen blickt, beginne ich mit dem, was meine eigene Perspektive geprägt hat. Als ich zur Welt kam im Jahr 1954, lag die Befreiung von Auschwitz erst 9 Jahre zurück. Diese schlichte Erkenntnis traf mich irgendwann wie ein Schlag. Die zeitliche Nähe von etwas, über das zugleich nicht oder fast nicht gesprochen wurde, hat mich als junge Erwachsene sehr geprägt. Mein Vater war als Abiturient der NSDAP beigetreten, um Medizin studieren zu können, so wurde das überliefert. Seine Entnazifizierungsakte ist dünn, ein paar Blatt brüchiges braunes Papier. Sie zählen zu dem wenigen, was ich von meinem Vater aufgehoben habe. Er sprach nie über das, was er getan oder gesehen hatte. Von meiner Mutter habe ich ein Foto von 1939. Sie steht untergehakt zwischen Wehrmachtssoldaten. Sie ist blond und hübsch, hat sich das Käppi eines Gefreiten aufs Haar gesetzt. Eine junge Frau, die das Leben genießt und gern flirtet. Auch sie sprach später nicht. Ich gehöre noch zu einer Generation, die keine Antworten auf ihre Fragen bekam. Erinnern, überhaupt sprechen, musste noch erkämpft werden. Und auf das Stichwort einer zu erkämpfenden Erinnerung werde ich später zurückkommen. Vor mir liegt noch eine weitere Fotografie in Schwarz-Weiß. Meine Schulklasse, wir waren 56 im ersten Jahr, Volksschule, so hieß es damals. Wenn ich das Bild betrachte, wie es von uns aufgenommen wurde, alle ordentlich aufgebaut zu einem kleinen Regiment, dann wundert es mich, dass Deutschland, in meinem Fall Westdeutschland, wirklich einmal so war, so homogen. Wir hießen Erika, Hildegard, Siegfried, Peter, Norbert, Eberhard. Haarfarbe meist zwischen blond und hellbraun. Und doch gab es eine Differenz, nicht innerhalb unserer Kinderschar, sondern nach außen. Dies war eine katholische Volksschule. Die evangelische war nebenan, von uns durch einen Zaun getrennt, der auch den Pausenhof durchzog. Nicht einmal im Spiel sollten wir uns mischen. Wir, die Katholiken, waren die Mehrheit. Nicht, dass ich das rational gewusst hätte. Aber ich kannte kein einziges evangelisches Kind. Sie waren die anderen, würde man heute sagen. Die Unterschiede zwischen den christlichen Bekenntnissen wurden vor gut einem halben Jahrhundert noch für so gewaltig gehalten, dass 6-Jährige nicht auf einer gemeinsamen Schulbank sitzen sollten. Wir können daraus lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden und wie sich auch das Verständnis dessen ändert, was wir das eigene nennen. Tatsächlich war die Homogenität meiner Schulklasse, und das habe ich erst viel, viel später begriffen, künstlich ein bloßes Resultat des Vorangegangenen. Die deutsche Gesellschaft hatte in der Zeit vor 1933 durchaus eine Diversität gekannt. Nun war sie ausgelöscht. Der Nationalsozialismus, von außen militärisch besiegt, hatte im Inneren ja durchaus erreicht, worauf er abzielte. Wie viele Juden, Jüdinnen, Roma, Sinti, Polen, Russinnen, Afrodeutsche in meiner Heimatregion gelebt hatten, war niemals Gegenstand meines Schulunterrichts. Überhaupt wurde uns nicht vermittelt, was Deutschland eigentlich war, jenseits vom Mythos rassischer Reinheit, der nun offiziell verworfen war, aber das Denken weiter bestimmte. Niemand sagte uns, dass wir phänotypisch die Promenadenmischung Europas sind. Die deutschen Lande lagen stets dort, wo sich alle Wege und Kriegszüge kreuzten, in der Mitte des Kontinents. Viele Völker Europas haben in unserem Genpool ihre Spuren hinterlassen. Die ersten, die nach 1945 als sichtbar andere in das künstlich homogenisierte Deutschland kamen, sie trugen keinen Koffer. Es waren Babys mit schwarzen Vätern, Soldaten der Besatzungsmächte, meist Afroamerikaner. Auf diesen Kindern, sie wurden Mischling oder Halbblut genannt, lag die ganze Last des Neuanfangs. Nicht, dass ihre Zahl so groß gewesen wäre. Es waren etwa 5.000 unter den 70.000 Kindern, die in den Westzonen aus Verbindungen mit ausländischen Soldaten hervorgingen. Doch sie stellten ein Politikum dar. Sie wurden im Bundestag als sogenanntes rassisches Problem debattiert. Und Schulbehörden wie Jugendämter prophezeiten, diese andersartigen Kinder würden niemals integrierbar sein. Deshalb wäre es zu ihrem Besten, sie aus Deutschland zu entfernen und zur Adoption ins Ausland zu geben, wo sie Schwarze unter Schwarzen sein könnten. Nur etwa die Hälfte jener 5.000 Kinder, die man heute Afrodeutsch nennen würde, landete am Ende tatsächlich in einer Auslandsadoption, vor allem bei afroamerikanischen Familien in den USA. Es gab Mütter, die ihre Babys nicht hergaben. Und es gab Mütter, die ihre Kinder zwar auf Drängen des Umfelds nicht behielten, das Wort Rassenschande war ja noch im Umlauf, aber die sich immerhin weigerten, ihre Unterschrift auf ein Papier zu setzen, das aus dem Kind eine displaced person machte, ein staatenloses Treibgut, das am anderen Ende der Welt landen würde. Die Erinnerung an die schwarzen Babys der allerersten Nachkriegszeit ist auch eine Erinnerung daran, wer dabei geholfen hat, den Nationalsozialismus zu besiegen. Nämlich 6 Millionen Soldaten aus den Kolonien und 1 Million Afroamerikaner. Auf den meisten Fotos von der Befreiung der Lager Buchenwald und Dachau sind die beteiligten schwarzen US-Soldaten nicht zu sehen. Sie wurden ausgegrenzt aus dem offiziellen Bild der Befreiung. Und als sie heimkamen in die USA, gab es für sie statt Medaillen segregierte Plätze im Bus. Der jüdisch-amerikanische Historiker George L. Mosse notierte später: Die Nationen, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft hatten, waren noch viele Jahre nach Kriegsende von der rassischen Minderwertigkeit der Schwarzen überzeugt und sie schienen nicht zu erkennen, dass jeglicher Rassismus, ob er nun auf Schwarze oder auf Juden zielte, aus demselben Stoff war. Soweit Mosse, er war ein Migrant aus Berlin, aus der berühmten Verlegerfamilie Mosse. Unter französischem Kommando kämpfte 1 Million Afrikaner gegen Nazi-Deutschland. Obwohl sie wesentlich dazu beitrugen, dass sich Frankreich später überhaupt zu den Siegermächten zählen durfte, waren die Afrikaner bei der Siegesparade in Paris unerwünscht. Das Wetter dort sei nicht bekömmlich für sie, sagte General de Gaulle. Der Sieg, er sollte weiß sein. Und so fielen die afrikanischen Soldaten aus unserem Geschichtsbild heraus, als hätten sie als Kriegsbeteiligte nie existiert. Fotos von Schwarzen im Schnee der Ardennenschlacht sah ich zum ersten Mal in einem Lehmgehöft in Mali. In Dakar, der Hauptstadt des Senegal, fand ich an prominentester Stelle, nämlich auf dem Platz der Unabhängigkeit, eine große Inschrift zur Erinnerung an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Unseren Toten die Anerkennung des Vaterlandes, lautete der Schriftzug. Wie kann das sein? Sie ließen für unsere Freiheit ihr Leben und sie werden nur in Afrika geehrt, nicht in Deutschland? Es gibt noch eine andere, eine schlimmere Geschichte, die gleichfalls im Senegal spielt und ich möchte sie jetzt erzählen. Thiaroye, so heißt ein Vorort von Dakar. Im Dezember 1944 befand sich hier ein Lager, wo mehr als 1000 westafrikanische Kriegsheimkehrer auf ausstehenden Sold warteten und auch auf Tapferkeitsprämien, die ihnen Frankreich versprochen hatte. Immer wieder wurden sie hingehalten von den französischen Offizieren, bis sie schließlich rebellierten und Verhandlungen erzwangen. In der folgenden Nacht feierten die afrikanischen Soldaten ihren Erfolg. Da umstellten Panzer das Lager und eröffneten das Feuer. Die Franzosen richteten ein Blutbad an mit Hunderten von Toten, Männer, die eben noch ihre Waffenbrüder gewesen waren. Thiaroye ist heute eine gesichtslose Vorstadt am Meer, ein Ort, wo junge Männer und manchmal Frauen in schüttere Pirogen steigen, in der Hoffnung, Europas Küsten zu erreichen. Ich frage mich, gibt es eine schmerzlichere Vorstellung als diese, dass die Enkel der vergessenen Befreier von Europa nicht einmal aus Seenot gerettet werden, wenn ihre Boote kentern? Als ich zum ersten Mal die Formulierung »der andere deutsche Genozid« las, es war in einer amerikanischen Zeitung, stockte mir der Atem. So richtig es ist, den Versuch der Ausrottung von Herero und Nama als Völkermord zu bezeichnen, und das ist ja nun auch die offizielle deutsche Position, wenn dies getan ist, trifft einen erst die emotionale Wucht dieser Aussage. Zwei deutsche Genozide, das kann man nicht einfach so dahin sagen. Zwei solche Exzesse im Abstand von kaum mehr als 3 Jahrzehnten, das reißt den Abgrund wieder auf, über den sich im Hinblick auf den Judenmord eine Routine der Erinnerungspolitik wie eine besänftigende Decke gelegt hatte. Wer heute allerdings ausschließlich auf das Verbrechen an den kleinen Volksgruppen von Herero und Nama blickt, täuscht sich leicht über die Zahl der deutschen Kolonialopfer insgesamt. Die meisten Deutschen wissen zum Beispiel mit dem Begriff Maji-Maji-Krieg nichts anzufangen. Es war ein großer Kolonialkrieg auf dem Gebiet des heutigen Tansania. Dort hört davon jedes Schulkind, denn Tansania ist stolz, dass auf seinem Boden der erste Versuch Afrikas stattfand, sich von Kolonialherrschaft zu befreien. Der Aufstand, der sich gegen die Deutschen richtete, richtete sich ganz konkret gegen Zwangsarbeit und Landraub. Und er begann mit Sabotageakten von Frauen auf einer Baumwollplantage. 2 Jahre von 1905 bis 1907 brauchten die Deutschen dann, um die Aufstandsbewegung niederzuschlagen, denn sie hatte sich über ein enormes Gebiet verbreitet. Die Deutschen praktizierten dagegen die Politik der verbrannten Erde. Sie brannten Dörfer nieder, vergifteten Brunnen, zerstörten Felder und Ernten. Die einheimischen Opfer dieses Krieges werden auf bis zu 250.000 Tote geschätzt. Die meisten verhungerten. Die deutsche Seite hatte kaum ein Dutzend Opfer. Die Schrecken des 20. Jahrhunderts, sie begannen nicht auf den Schlachtfeldern von Verdun, sondern in den Wüsten- und Buschregionen des deutsch besetzten Afrikas. Während des Ersten Weltkriegs wurde dann der Besitz von Deutsch-Ostafrika noch einmal in einem blutigen Feldzug zu verteidigen gesucht. Insgesamt dürften unsere Vorfahren in Afrika nach Schätzungen von Historikern etwa 1 Million Tote hinterlassen haben. Eine furchtbare Zahl. Und sie schienen nicht zu existieren für die Deutschen am Ende der Kolonialzeit. Die Unfähigkeit zu trauern. Dieser Ausdruck wurde für die Generation meiner Eltern im Hinblick auf die Shoah geprägt. Aber vielleicht war die Unfähigkeit zu trauern bereits ein Phänomen am Ende des Ersten Weltkriegs. Anders gesagt, die Deutschen trauerten nur über sich selbst. Die Weigerung, die afrikanischen Opfer überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, sie zu sehen und ihnen das Menschsein zuzugestehen, all dies ebnete, davon bin ich überzeugt, den Weg zu vielem, was später, nach 1933, folgen würde. Wir können also Verbindungen zwischen diesen beiden Epochen sehen, ohne sie gleichzusetzen, ohne ihre Unterschiede, die natürlich sehr groß sind, kleiner zu machen. Nehmen wir dafür das Beispiel der Konzentrationslager. So wurden sie bereits in Namibia genannt, Deutsch-Südwest. Auch die Briten benutzten den Begriff für koloniale Gefangenenlager. Die Nationalsozialisten entwickelten Konzentrationslager bekanntlich später weiter zu Vernichtungsstätten. Das ist ein riesiger Unterschied, ja. Aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit. Denn wird die entscheidende Grenze nicht bereits dort überschritten, wo Lagerinsassen als schädliche oder überflüssige Wesen betrachtet werden, die nicht zur selben Gattung wie ihre Wärter gehören? Welche Fäden die Gewalt in den Kolonien mit der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen verbinden, darüber wurde bereits in den 50er Jahren nachgedacht. Von der Philosophin Hannah Arendt, aber auch von antikolonialen Intellektuellen aus dem globalen Süden. Der afro-karibische Dichter Aimé Césaire war zum Beispiel der Ansicht, in den Kolonien sei eine Verrohung eingeübt worden, die im Nationalsozialismus dann wie ein Bumerang nach Europa zurückgekehrt sei. Man mag dagegen halten, dass dies dem besonderen Charakter der Shoah und des deutschen Antisemitismus nicht gerecht wird. Allerdings hat es früher durchaus auch europäische Verfechter des Kolonialismus gegeben, die in gewisser Weise ähnlich argumentierten. Die Kolonien seien, so hieß es im 19. Jahrhundert, ein, Zitat, Sicherheitsventil der modernen Gesellschaft, zuständig für die Abfuhr von Gewalt aus der Metropole. Heutzutage sind die Besonderheiten der Shoah klar definiert. Ob man den Judenmord deswegen präzedenzlos nennt oder singulär, davon hängt die historische Bedeutung des Holocaust nicht ab. Ich selbst war immer überzeugt, dass der Begriff der Singularität richtig ist, auch weil er am besten das nicht endende Erschrecken zu fassen schien. Heute ist mir allerdings bewusster als früher, was an diesem Begriff problematisch ist. Denn wenn wir ein Verbrechen als einzigartig bezeichnen, folgt daraus dann nicht automatisch eine Hierarchisierung der Opfer? Diese Problematik beginnt bereits fern von Kolonialvergleichen, wenn man sieht, wie vernachlässigt heute das Andenken an jede halbe Million Sinti und Roma ist, die gleichfalls dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fielen. Dem Historiker Yehuda Bauer zufolge ist ein Schlüsselfaktor für die Präzedenzlosigkeit der Shoah ihre Nichtnützlichkeit, also der pure Vernichtungswille, für den das Wort Todesfabrik steht. Das schien mir immer einleuchtend. Aber heute frage ich mich, folgten die Täter bei anderen Völkermorden denn tatsächlich überwiegend rationalen Erwägungen der Nützlichkeit? Mit dieser Deutung mögen sich bereits Armenier und Armenierinnen nicht abfinden, es recht nicht die Nachfahren der indigenen Amerikas. Deren Ausrottung sei Folge der Gier nach Gold gewesen, argumentierte Yehuda Bauer. Doch spielte der christliche Überlegenheitswahn von Christoph Kolumbus und seinen Nachfolgern eine mindestens ebenso entscheidende Rolle. Ein religiöser Rassismus, der sich jenseits ökonomischer Logik in unbeschreiblichen Gemetzeln entlud. Die indigenen Opfer waren keineswegs nur Kollateralschäden eines im Großen und Ganzen rationalen europäischen Expansionsstrebens. Es scheint mir wichtig zu verstehen, dass die Frage der Perspektive hier nicht allein eine moralische ist, im Sinne von wessen Schmerz zählt, wer wird gehört. Sondern unterschiedliche Perspektiven auf Täterschaft sind auch mit unterschiedlichen Weltdeutungen verbunden. Manche bezeichnen die Shoah als Zivilisationsbruch oder als Zusammenbruch der Moderne. Doch wer das tut, blendet aus, welche Gewaltexzesse Europa vor 1933 im Namen von Zivilisation und Moderne begangen hat. Ich frage mich heute, 10 Millionen Tote im Freistaat Kongo, war nicht auch dies präzedenzlos? Kindern wurden die Hände abgehackt, wenn sie nicht genug Kautschuk zum Wohle Belgiens ablieferten. Ja, darin steckt eine Nützlichkeitserwägung, aber von welchem Wahn wurde sie geleitet? Ich breche an dieser Stelle meine Gedanken dazu ab. Beendet sind sie gewiss nicht. Und es ist die Aufgabe von vielen, daran weiterzustricken. Ich möchte nun die Geschichte von zwei Dörfern erzählen. Es ist die Geschichte einer verstörenden Ähnlichkeit, nämlich zwischen einem Nazi-Verbrechen auf europäischem Boden und einem kolonialen Verbrechen auf einem außereuropäischen Schauplatz. Oradour und Ragavede, zwei Dörfer. Vom ersten in Frankreich ist uns der Name geläufig, vom zweiten nicht. Es liegt in Indonesien. Niederländische Soldaten brachten dort 1947 einen großen Teil der Dorfbevölkerung um. Sie wurde verdächtigt, mit Kämpfern für die indonesische Unabhängigkeit zu sympathisieren. Das Massaker von Ragavede ist nach Umständen und Opferzahl dem Massaker von Oradour sehr ähnlich. Dieses geschah 4 Jahre vorher, 1943, durch die deutsche Waffen-SS. Ein Racheakt gegen Freiheitskämpfer anderer Art, Partisanen. Die Opfer von Oradour werden immer wieder durch offizielle Abgesandte Deutschlands geehrt. Zum Glück. Im Fall des indonesischen Dorfes hat es 7 Jahrzehnte gedauert, bis die Niederlande den Nachkommen der Überlebenden eine finanzielle Geste zukommen ließ. Und die Nachkommen mussten dafür erst ein Gerichtsurteil in Den Haag erstreiten. Europäische und außereuropäische Tote haben noch immer einen unterschiedlichen Wert. Und solange das so ist, stimmt mit der Ethik unserer Erinnerungskultur etwas nicht, auf eine ganz profunde Weise. An einem kalten Februarmorgen standen ein paar hundert Menschen in der Berliner Wilhelmstraße im eisigen Wind. Sie standen an jenem Ort, wo die Kolonialmächte einst im Jahr 1884 unter dem Vorsitz von Bismarck die Aufteilung des afrikanischen Kontinents ins Werk setzten. Der Aufmarsch an diesem kalten Februarmorgen, es war ein Jahrestag der Konferenz, diente der Forderung nach einem Gedenkort für die Opfer des Kolonialismus. Warum es einen solchen Ort nicht gibt? Für die Antwort musste ich nur betrachten, wer in der Wilhelmstraße im eisigen Wind versammelt war. Fast ausschließlich Menschen mit afrikanischen Vorfahren. Als ob ihr Anliegen alle übrigen Deutschen nichts anginge. Sind die Opfer der Kolonialverbrechen nicht unser aller Tote? 1 Million und kein Ort? Gedächtnis und Erinnerung sind von Macht durchdrungene Räume. Das spüren jene am ehesten, deren Blick nicht der Mitte der Gesellschaft entspringt. Aus Sicht von Afrodeutschen, die ihre Vorfahren und deren Leid nicht gewürdigt finden, ist es ein weißes Privileg, ausschließlich des Holocaust zu gedenken. Es gibt einen Begriff im Englischen, de-erasure, eine Löschung rückgängig machen. Ich finde diesen Begriff erhellend, denn es geht heute nicht darum, dass wir etwas völlig Neues tun, indem wir koloniale Opfer anerkennen, sondern wir machen ihre frühere Löschung aus unserem Bewusstsein rückgängig. Dies ist also ein nachholender Akt und wir reparieren damit in gewisser Weise unser eigenes defektes weißes Erinnerungsvermögen. Wie auch immer also die Frage nach der Singularität der Shoah beantwortet wird, sie kann nicht als Ausrede herhalten, um die Verantwortung für koloniale Verbrechen abzuweisen. Und sie taugt ganz gewiss nicht als Waffe, um anderen Schmerz in ein hinteres Glied zu verweisen. Aber warum sollte es nicht möglich sein, die besondere deutsche Verpflichtung gegenüber dem Andenken der Shoah zu wahren und uns zugleich einer kosmopolitischen Welterinnerungskultur zu öffnen? Unsere Empathie ist keine abgezirkelte Fläche, auf der nur das Erinnern an die eine oder an die andere Gruppe von Opfern Platz hätte, sondern es gilt, unsere Erinnerungskultur inklusiver zu machen und bisherige eurozentrische Verengungen aufzubrechen. Ja, gewiss, das hätten wir schon viel früher tun können und tun sollen. Aber warum es jetzt unabweisbar nötig ist, dafür gibt es zwei wichtige Gründe. Erstens, es gibt keine separate weiße Geschichtsbetrachtung mehr. Die Globalisierung legt Fragen auf den Tisch, denen sich Deutsche nicht entziehen können. Sie müssen zum Beispiel damit umgehen lernen, dass Intellektuelle des Südens anders auf die Shoah und auch anders auf die israelische Besatzungspolitik blicken, als weiße Europäer im Allgemeinen und Deutsche im Besonderen. Und zweitens, der zweite Grund, das Deutschsein selbst ändert sich. In der Migrationsgesellschaft sind generationell vererbte Erfahrungen von Kolonisierung präsent, aber auch Erfahrungen von anderer Verweigerung von Menschenrechten bis hin zur Folter. Außerdem bewirkt die Gefahr von rechts, dass sich Angehörige von Minderheiten aus dem Gefühl eigener Gefährdung heraus zum Holocaust positionieren. In meinem Buch schildere ich die Biografien zweier Menschen, die mich in dieser Hinsicht besonders beeindruckt haben. Ich möchte sie Ihnen hier kurz vorstellen. Der Berliner Anwalt Onur Özata ist ein Sohn türkischer Einwanderer. Er vertritt hochbetagte jüdische Überlebende in Prozessen gegen vormalige SS-Wärter, zum Beispiel des Konzentrations- und Vernichtungslagers Stutthof. In einem seiner Plädoyers stieß ich auf folgenden Satz: Wir, die nachfolgenden Generationen, dürfen und werden nicht vergessen. Dieser Satz hat mich sehr beeindruckt. Ein Sohn von Einwanderern stellt sich in eine freiwillig gewählte Nachkommenschaft, während zugleich viele alteingesessene Deutsche von dieser Verantwortung nichts mehr wissen wollen. Özata war gleichfalls Anwalt von Opfern des nationalsozialistischen Untergrunds der heutigen Nazis. Beides zusammen umreißt den Horizont, vor dem Özata die deutsche Geschichte als seine eigene begreift. Nun die zweite Biografie, die mich beeindruckt hat. Armin Begic ist ein junger bosniendeutscher Freund von mir. Er war ein Jahr alt, als er mit seiner Mutter nach Deutschland kam. Sie flohen Hals über Kopf vor einem Pogrom. Armin interessierte sich früh für ethnische Säuberungen in verschiedenen Teilen der Welt. Mit 13 sah er den Film Hotel Ruanda und dachte an Srebrenica. Als in seiner Schulklasse der Holocaust durchgenommen wurde, fragte er den Lehrer, ob er ein Referat zu Bosnien beisteuern dürfe. Dafür sei im Lehrplan keine Zeit, lautete die Antwort. Rückblickend meint Armin, vermutlich habe der Lehrer sich selbst zu unsicher gefühlt, um neben dem Judenmord über einen anderen Genozid zu sprechen. Einwanderungsgesellschaft, das bedeutet auch, die Traumata der anderen sind unter uns, auf Schulbänken und in Hörsälen. Das Schuldgefühl, überlebt zu haben, wie wir es von Zeitzeugen der Shoah kennen, kann es nicht auch den syrischen Jungen quälen, der sah, wie seine kleine Schwester vor Lesbos im Meer versank? Ich sprach bisher von inklusiver Erinnerung, aber ich denke, besser und präziser ist der Begriff der multiperspektivischen Erinnerung. Damit ist gemeint, es kann natürlich auch Konflikte und konkurrierende Deutungen geben. Es mag zum Beispiel unmöglich sein, den palästinensischen Blick auf die Staatsgründung Israels mit dem deutschen, holocaust-zentrierten Blick in Einklang zu bringen. Doch darf der palästinensischen Erzählung deswegen in Deutschland nicht das Rederecht verwehrt werden? Und warum sollten unter dem Gesichtspunkt der Erziehung zur Empathie künftig nicht Nachfahren von Überlebenden der Shoah und des Genozids in Namibia gemeinsam in deutschen Schulklassen auftreten? Leicht ist das alles gewiss nicht. Eine erst noch zu erkämpfende Erinnerung an koloniale Verbrechen trifft auf eine etablierte Gedenkkultur, staatlich abgesichert durch Lehrpläne, Schulnoten und Strafparagraphen und doch heute erneut fragil, ohnmächtig gegenüber alltäglichem Antisemitismus. Aber in die Kultur einer vielstimmigen Erinnerung, wie sie von einer jungen Generation der Einwanderungsgesellschaft entwickelt wird, gehen neue Leidenschaften und veränderte Sensibilitäten ein. Lehren aus der Geschichte zu ziehen, ist hier nicht die Ablieferung von etwas Angemahntem, sondern dient dazu, die Gegenwart zu bewältigen. Ich sehe deshalb mit Hoffnung, wie aus einer veränderten Betrachtung von Shoah und Kolonialverbrechen eine neue Ethik des Respekts entsteht. Denn was ist es, das gelernt werden muss aus den epochalen Verlusten an Humanität? Dass direkt neben uns in der engsten Nachbarschaft Leben als unwert erachtet werden kann. Und dass es neben der eigentlichen Täterschaft immer ein im Stich lassen gibt, ein sich abwenden vom Menschsein des anderen. Es unterscheidet sich in Ausmaß und Begründung, nicht im Wesen.
Vielen, vielen Dank, Charlotte Wiedemann, für Ihren Essay. Ich möchte noch einmal hinweisen auf das Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«, erschien 2019 im Verlag DTV. Und dieses Buch ist in den Medien sehr gut rezensiert worden. Die Süddeutsche Zeitung schrieb zum Beispiel, Charlotte Wiedemann macht sich kluge Gedanken, wie die Abkehr von der weißen Dominanz gelingen könnte. Dieser schwierigen Aufgabe widmet sich Wiedemann in ihrem überraschenden und aufschlussreichen Buch mit großer Genauigkeit und Aufrichtigkeit. Und das Münchner Feuilleton schrieb, Charlotte Wiedemann rückt in ihrem Buch die Perspektiven zurecht und zeigt, wie verblüffend blind Weiße den eigenen Privilegien gegenüber sind. Vielen Dank fürs Zuhören.